Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Holger Sirtl. Ich bin Senior Technical Evangelist bei der Microsoft Deutschland GmbH. In diesem Video möchte ich einen kurzen Überblick über Windows Azure geben. Was ist Windows Azure? Ich habe hier eine Definition in Form eines einzigen Satzes mitgebracht. Und dieser Satz beschreibt ganz gut, was Windows Azure eigentlich auszeichnet. Windows Azure ist eine offene und flexible Public Cloud Plattform für Entwickler und Administratoren, die eigene cloudbasierte Anwendungen sehr einfach schreiben und ganz oder in Teilen in der Cloud in Microsofts Rechenzentren ausführen und verwalten und die eingesetzten Ressourcen nutzungsabhängig bezahlen möchten. Hinter diesem Satz, der zugegebenermaßen ja nicht ganz kurz ist, aber hinter diesem einen Satz steckt schon sehr viel von dem, was Windows Azure eigentlich ausmacht. Windows Azure ist also eine Public Cloud Plattform. Das heißt, wir sprechen hier von weltweit verteilten Rechenzentren, die in dem Fall Microsoft betreibt und dort die Dienste der Windows Azure Plattform bereitstellt. Die Plattform ist offen und flexibel, das heißt, ich kann sie sehr flexibel nutzen, die Services, die bereitgestellt werden. Ich kann einzelne Dienste nutzen, ich muss nicht alle Dienste nutzen, ich kann die Dienste in Kombination nutzen, ich kann die Dienste aus verschiedenen Technologien nutzen, das heißt nicht nur von Microsoft Technologien wie .NET, wie Visual Studio heraus, sondern auch aus anderen Technologien wie PHP, Node.js, Java und so weiter. Ich kann über Eclipse das Ganze anprogrammieren, das heißt, es ist sehr offen und flexibel und die Nutzung wird entsprechend der Nutzung abgerechnet. Das heißt, wenn ich Dienste in Anspruch nehme, dann bezahle ich sie, wenn ich sie nicht in Anspruch nehme, muss ich sie nicht bezahlen. Das heißt, wir haben hier ein sehr flexibles Abrechnungsmodell, wo sich die Kosten genau an der Nutzung orientieren. Das heißt, je mehr ich nutze, desto mehr muss ich bezahlen. Wenn ich nichts nutze, dann muss ich auch entsprechend nichts bezahlen. Zielgruppe von Windows Azure sind sowohl Entwickler als auch Administratoren. Das heißt, ich kann als Softwareentwickler die Dienste nutzen, brauche dazu nicht unbedingt einen Administrator, aber ein Administrator kann mir durchaus helfen. Ein Administrator wiederum braucht nicht unbedingt einen Entwickler, um in die Public Cloud zu gehen, auch Windows Azure Anwendungen auszuführen. Er kann beispielsweise virtuelle Maschinen aus dem eigenen Rechenzentrum rein durch Konfiguration in die Cloud bringen. Ich kann also eigene cloudbasierte Anwendungen schreiben, ausführen und verwalten. Das heißt, Windows Azure ist wie ein klassisches Betriebssystem auch erstmal ohne großen End-User-Nutzen, sondern ich kann auf Windows Azure eigene Anwendungen betreiben, die dann einem Endanwender einen entsprechenden Nutzen stiften. Windows Azure umfasst dabei nicht nur die Cloud-Services in der Cloud, die dann die Dienstausführung ermöglichen, sondern Windows Azure bietet auch Entwicklertools, Frameworks, SDK, Software Development Kits, mit der eine Entwicklung für die Cloud möglich ist. Ich kann mit diesen Tools dann Anwendungen auch in die Cloud deployen, das heißt in der Cloud bereitstellen, dort installieren und sie auch verwalten, das heißt überwachen. Ich kann den Status mir anschauen, ich kann die Anwendungen skalieren. Wenn ich mehr Ressourcen brauche, kann ich die hinzuschalten. Wenn ich weniger brauche, kann ich sie wieder wegnehmen. Das heißt hier im Prinzip sehr viele Werkzeuge für Entwickler und Administratoren, um eigene Anwendungen in die Cloud zu bringen. In die Cloud bringen heißt jetzt nicht, dass die komplette Anwendung in der Cloud auf Windows Azure ausgeführt werden muss, sondern eine ganz, ganz wichtige Positionierung von Microsoft für Windows Azure ist es, Windows Azure als eine Erweiterung eines eigenen Rechenzentrums zu betrachten. Ich kann zwar Anwendungen komplett auf Windows Azure ausführen, wenn ich aber aus welchen Gründen auch immer bestimmte Teile der Anwendung lokal im Eigenrechenzentrum behalten möchte, dann kann ich sehr, sehr flexibel Hybridlösungen aufbauen, die Windows Azure mit einem eigenen Rechenzentrum, vielleicht mit Windows Server, vielleicht mit Linux-Maschinen kombinieren kann. Diese Punkte also Wesensmerkmale von Windows Azure. Wenn wir uns mal so durch die Struktur der Dienste durchhangeln, dann sehen wir, dass Windows Azure aus einer Reihe von Dienstgruppen besteht. Wir haben einmal Microsofts Cloud-Infrastruktur, also Microsofts Rechenzentren, Netzwerke, Speichersysteme, Rechenleistungen, die bereitgestellt werden. Wir haben sogenannte Compute Service im Modell von Infrastructure as a Service, also auch Plattform as a Service. Diese Entwicklern erlauben sehr flexibel, das Ausführungsmodell zu wählen auf Windows Azure, mit dem die eigene Anwendung möglichst schnell und problemlos in die Cloud gebracht werden kann oder die Teile, die eben in der Cloud ausgeführt werden sollen. Ich habe Datenservices, sehr verschiedene, wo ich auch auswählen kann, welchen Dienst möchte ich. Ich habe relationale Speicherdienste, ich habe NoSQL, also nicht relationale Speicherdienste und so weiter. Ich habe Integrationsdienste, die den Brückenschlag von der Cloud, von Azure ins eigene Rechenzentrum ermöglichen. Das heißt, die Anbindung lokaler Ressourcen an eine in auf Windows Azure ausgeführte Anwendung kann sehr gut mit diesen Integrationsdiensten abgewickelt werden. Wir haben Identity Services, die Authentifizierung von Benutzern in der Cloud möglich machen. Und wie gesagt, wir haben Programmiermodelle, Werkzeuge, die es Entwicklern und Administratoren erlauben, eigene Anwendungen zu erstellen oder zu migrieren und dann ganz oder in Teilen auf Windows Azure zu betreiben. Dazu kommen verschiedene Management-, Monitoring-Dienste, Skalierungsdienste, die sich eben an Entwickler und Administratoren richten, die im laufenden Betrieb in die Anwendungen reinschauen wollen, sie überwachen wollen, sie steuern wollen, sie customizen wollen und so weiter. Schauen wir uns mal die Microsoft Cloud Infrastruktur an. Wir reden bei der Azure Infrastruktur um einen Verbund weltweit verteilter Rechenzentren, die über den Globus verteilt sind. Die Rechenzentren sind in Regionen unterteilt. Wir haben 4 Rechenzentren in den USA, 2 in Europa, 2 in Asien. Und der Benutzer kann wählen, in welchem Standort, in welcher Region seine Daten und Anwendungen gehalten werden sollen. Microsoft garantiert dann, dass diese Daten dann entsprechend in diesen Regionen verbleiben. Ich kann aber auch, wenn ich einen sehr großen Dienst habe, sehr große Datenbestände habe, die ich vielleicht einer weltweiten Audience bereitstellen möchte, kann ich meine Anwendungen und Daten auch weltweit verteilen, sodass ich, wenn ich in mehreren Ländern aktiv sein möchte, eben mit Windows Azure eine Plattform habe, die auch in vielen Ländern verfügbar ist. Und ich muss mich also nicht um einen Host an jedem einzelnen Land kümmern und hier eine Vertragsbeziehung aufbauen, sondern ich kann mit Windows Azure weltweit meine Anwendungen und Daten anbieten. Windows Azure ist aber nicht beschränkt auf Microsofts Rechenzentren. Es gibt einzelne Dienste, die ich in Form des sogenannten Windows Azure Packs auch lokal im eigenen Rechenzentrum installieren kann. Das umfasst zum Beispiel die Windows Azure Websites, die Windows Azure Virtual Machines, Service Bus und diverse weitere Services. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich nicht in die Public Cloud gehen möchte, mir Azure-Technologie ins eigene Rechenzentrum zu holen. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, auch hier wieder Hybridlösungen aufzubauen, die eine durchgängige Technologieplattform nutzt, um entsprechend dann flexibel lokal und in der Public Cloud abzulaufen. Schauen wir uns die nächste Schicht an. Es gibt diesen schönen Spruch von einem Korbkollegen, der das schön zusammengefasst hat: Whatever you have, we run it. Egal, was also man als Entwickler oder Administrator hat, ob es jetzt eine Web-Anwendung ist, ob es eine virtuelle Maschine ist, Windows Azure bietet zahlreiche Ausführungsoptionen für diese Anwendungen, aus der man sich die bestgeeignete rauspicken kann, sodass man möglichst wenig Aufwand, das, was man eben hat, auf Windows Azure ausführen kann. Die Compute Services, so werden die bei Microsoft letztlich benannt, stellen Dienste auf der sogenannten Infrastructure as a Service, aber auch Dienste auf der Plattform as a Service Schicht zur Verfügung. Will heißen, ich kann sowohl Infrastruktur als auch Plattformdienste nutzen. Infrastruktur ist relativ weit unten auf der Abstraktionsebene angesiedelt. Das heißt, hier reden wir davon, virtuelle Maschinen in der Cloud auszuführen, eigene oder gecustomized, vorprovisionierte virtuelle Maschinen. Wenn wir auf die Plattformdienste zurückgreifen, dann können Entwickler Web-Anwendungen nehmen, die nach Windows Azure deployen und die Erstellung der zur Ausführung benötigten virtuellen Maschine von Windows Azure übernehmen lassen. Wir haben auf dieser Folie jetzt die Modelle zur Ausführung cloudbasierter Anwendungen. Auf der linken Seite sehen wir 3 etwas hervorgehobene oder abgetrennte Dienste. Das sind die eigentlichen Compute Services. Wir sehen rechts mit den Mobile Services und den Media Services noch 2 Dienste, die Spezialaufgaben übernehmen können. Auf der linken Seite also die virtuellen Maschinen, Cloud Services und Websites. Bei virtuellen Maschinen ist das, was ich Windows Azure übergebe zur Ausführung, ist eine virtuelle Maschine. Die kann ich selbst erstellen, lokal im eigenen Rechenzentrum in einer Hyper-V-Umgebung aufsetzen. Die kann ich aber auch direkt in Windows Azure erstellen. Das heißt, ich brauche keine eigene Umgebung, sondern ich kann sagen, ich möchte zum Beispiel eine Windows Server VM, die soll in der Cloud ausgeführt werden. Bei diesen virtuellen Maschinen unterstützen wir Linux und Windows als Serverbetriebssystem, als Gastbetriebssystem. Wir haben verschiedene Workloads, die hier schon unterstützt werden, wie SharePoint Server, Active Directory, BizTalk Server, SQL Server, die alle supported werden. Das heißt, ich kann entsprechende Serverprodukte von Microsoft in diesen virtuellen Maschinen in der Public Cloud ausführen. Und über Virtual Private Networking kann ich eine Netzwerkinfrastruktur bereitstellen, die lokale Services, lokale virtuelle Maschinen mit Cloud-virtuellen Maschinen verknüpfen kann, sodass ich ein virtuelles Netzwerk aufbauen kann, das in Teilen aus Public Cloud VMs und in Teilen aus lokalen VMs besteht. Bei Cloud Services gehen wir in eine Abstraktionsebene nach oben. Das heißt, hier können Entwickler hochskalierbare Apps und Services bauen, die in ein sogenanntes Cloud Service Package zusammenpaketieren. Das kann Visual Studio übernehmen, das kann Eclipse übernehmen. Das heißt, hier werden Dateien erzeugt, die dann an Windows Azure übergeben werden. Und anhand der Paketbeschreibung in einer sogenannten Konfigurationsdatei weiß dann Windows Azure, welche virtuellen Maschinen es automatisch provisionieren muss und mit dieser Anwendung bestücken soll. Bei Cloud Services reden wir über Multitier-Architekturen, also relativ komplexe, hochskalierende Anwendungen, die von einem automatisierten Anwendungsmanagement profitieren sollen. Bei virtuellen Maschinen muss ich relativ viel, was Konfiguration und Bestückung der virtuellen Maschinen betrifft, selber tun. Bei Cloud Services wird mir sehr vieles abgenommen von der Plattform. Wenn wir uns das dritte Modell anschauen, Websites, hier reden wir darüber, Web-Applikationen, also sagen wir, monolithisch aufgebaute Anwendungsblöcke an Windows Azure zu übergeben und von Windows Azure entsprechenden virtuellen Maschinen ausführen zu lassen. Hier haben wir die Möglichkeit, ASP.NET, Node.js oder PHP-basierte Anwendungen auszuführen. Ich kann sehr schnell und einfach deployen über FTP, Git oder Team Foundation Server. Und die Websites bieten auch eine Ausführungsoption, die kostenfrei ist. Das heißt, ich kann meine Anwendung in der kleinen Ausbaustufe erstmal kostenlos betreiben. Wenn ich dann aber skalieren möchte, kann ich dann auf ein entsprechend kostenpflichtiges Angebot wechseln, was aber dann deutlich höhere Skalierungsoptionen bietet. Wenn ich für mobile Anwendungen, Mobile Apps, die auf verschiedenen mobilen Endgeräten laufen sollen, also Windows Phone, iOS, Android-basierte Applikationen habe, die miteinander kommunizieren sollen, die Daten speichern sollen, Daten austauschen sollen, wo Authentifizierung benötigt wird, Notifizierung, also Notifications verschickt werden sollen, dann habe ich die Möglichkeit, mit den Mobile Services mir sehr, sehr einfach und sehr schnell ein cloud-basiertes Backend bereitzustellen. Quasi in ein paar Sekunden ist dieses Backend aufgesetzt. Ich kann dann über entsprechenden JavaScript-Code mir serverseitige Skripte bauen. Ich habe eine REST-API, die es mir sehr leicht möglich macht, Daten in der Cloud zu speichern, Notifikationen zu verschicken. Ich habe die Möglichkeit, Benutzer zu authentifizieren. Mobile Services, also eine sehr, sehr flexible Möglichkeit, ein Cloud-basiertes Backend für mobile Anwendungen zu schreiben. Die Media Services sind jetzt eine Sammlung von Cloud Services, die im Rahmen von Media Workflows zum Einsatz kommen. Überspitzt gesagt, würde ich heute eine Plattform wie YouTube neu bauen wollen, dann hätte ich mit den Media Services im Prinzip alle Dienste, die ich brauche, um den Upload, die Verarbeitung, die Konvertierung, die Paketierung, die Bewerbung, den Inhaltsschutz, das Streaming von Videodateien und Audiodateien zu realisieren. Das heißt hier Media Services, alles was man für medienbasierte Workflows benötigt. So, wir haben jetzt die Anwendungsausführung in der Cloud besprochen. Jetzt schauen wir uns mal die datenbasierten Services an. Auf der Datenebene, also zu den Data Services, gibt es, möchte ich mal sagen, drei Kategorien von Diensten, die zur Inhaltsspeicherung geeignet sind. Wir haben einmal SQL-basierte Speicherdienste, wir haben NoSQL-basierte Speicherdienste und wir haben Dateisystem-basierte Speicherdienste. Alle drei können quasi von beliebigen Clients über zum Teil REST-Interfaces, zum Teil TDS bei den SQL-basierten zugreifen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man hier von einem On-Premises-Client, von einer App oder von einer Website, Cloud Service, Virtual Machine etc. auf diese Dienste zugreift. Ich habe die Möglichkeit, eben in der Cloud Daten zu speichern. Zu den SQL-basierten Speicherdiensten gehört einmal SQL Server, den ich in einer virtuellen Maschine betreiben kann. Hier habe ich volle SQL-Funktionalität. Ich kann bis zu 1 Terabyte große Datenbanken dort betreiben. Habe volle Funktionalität von SQL, alle Möglichkeiten, muss aber auch entsprechend das administrieren. Das heißt, hier ist eine gewisse Verantwortung auch beim Entwickler bzw. Administrator, der diesen Dienst nutzt. Bei SQL Database handelt es sich um einen SQL Server, der als Dienst bereitgestellt wird. Hier muss ich keine Konfiguration eines Clusters übernehmen, das wird alles vollautomatisch getan. Ich kann innerhalb weniger Sekunden in einer Clusterumgebung neue Datenbanken einrichten, habe minimalen Konfigurationsaufwand. Es ist wirklich eine Frage von ein paar Sekunden, wenn ich eine neue Datenbank brauche, dass ich die entsprechend bereitgestellt bekomme. Hier habe ich eine maximale Datenbankgröße von 150 GB. Blob Storage gehört jetzt zu den restbasierten NoSQL-Speicherdiensten. Blob Storage ist geeignet, um große Binärdaten wie Videos, Bilder, Audio und so weiter zu speichern. Table Storage ist Microsofts NoSQL-Datenbank. Hier habe ich tabellenartige Konstrukte, im Prinzip Entity-Sets, die Properties haben und hinter jeder Entity steckt ein Primärschlüssel. Das heißt, über einen Primärschlüssel kann ich einzelne Entities identifizieren. Ein sehr flexibler und sehr kostengünstiger Speicherdienst, bei dem ich dann aber eben nicht mehr relationale Features wie bei SQL Server oder SQL Database habe. Drives und Disks sind jetzt zwei Speicherkonstrukte, die technisch auf Blob Storage basieren. Und diese Dienste stellen ein persistentes Dateisystem für Cloud Services, das sind dann die Drives, oder Virtual Machines, das sind die Disks, bereit. Und wenn ich solche Disks oder Drives mounte in meinen Virtual Machine oder Cloud Services, dann habe ich einen Speicherdienst, der sehr zuverlässig Daten in der Cloud ablegt. Zuverlässig will heißen, Daten werden dreifach gespeichert, da muss ich gar nichts zu tun. Ich habe die Möglichkeit, Georeplikation zu nutzen, das heißt Dienste, die einen Schreibzugriff auf diese Speicherkonstrukte absetzen, können sicher sein, dass die Daten dreifach gespeichert sind. Ich kann Georeplikation aktivieren, woraufhin dann die Inhalte nochmal in ein anderes Rechenzentrum übertragen werden. Das alles bekomme ich free, ja? Mit den Kosten, die ich für die Speicherung abgegolten habe, bekomme ich diese Funktionalität noch mit dazu. So, ich hatte es schon gesagt, es ist nicht immer so, dass die Dienste oder Anwendungen komplett in die Cloud wandern sollen. Häufig ist es so, dass nur Teile in die Public Cloud gehen sollen, andere Teile sollen lokal weiter betrieben werden. Und über die Integrationsdienste habe ich mehrere Möglichkeiten, wie ich lokale Ressourcen mit Cloud-Ressourcen verknüpfen kann und darüber dann hybride Szenarien abdecken kann. Wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Szenarien anschauen, dieser möglichen Unternehmens-IT mit Windows Azure zu verknüpfen, dann habe ich einmal auf Management-Ebene mit System Center ein Produkt, was sowohl Cloud-Ressourcen als auch lokale Ressourcen abdecken kann. Wenn ich auf Netzwerkebene eine Verbindung zwischen Windows Azure und dem eigenen Rechenzentrum aufbauen möchte, habe ich eine sichere Side-to-Side-Network-Connectivity über das sogenannte Virtual Network. Hier habe ich eine VPN-Verbindungsmöglichkeit von lokalen Ressourcen mit Azure-basierten Ressourcen. Dann haben wir die Möglichkeit, auf Anwendungsschicht Connectivity und Messaging-Funktionalitäten zu nutzen in Form des Queue-Service, des Service-Bus, Notification-Hub zum Versenden von Nachrichten. Ich habe BizTalk-Services, die, wie man es vom BizTalk-Server her kennt, Anbindungen an Backend-Systeme mit Adaptoren und so weiter ermöglichen. Ich habe die Möglichkeit, Nachrichten zu konvertieren, aufzusplitten, zusammenzufassen. Sehr, sehr leistungsfähiger Dienst. Dann haben wir mit SQL Azure Data Sync einen Dienst, der es erlaubt, SQL-basierte Datenbanken, die lokal betrieben werden, mit welchen in der Cloud abzugleichen. Ich habe die Möglichkeit, bidirektional zu synchronisieren, unidirektional zu synchronisieren. Sehr, sehr flexibler Dienst an der Stelle. Für Identity-Dienste habe ich die Möglichkeit, mit Active Directory einen Föderationsverbund, eine Federation zu etablieren. Sprich, ich kann in meinem lokalen Active Directory gespeicherte Identitäten in ein Windows Azure Active Directory replizieren, eine Verbindung herstellen und dann Authentifizierung über das Windows Azure Active Directory abwickeln. Und über die Föderierung wird sichergestellt, dass Benutzer, die ja in einem dieser Repositories geändert wird, auch ins andere übertragen werden, etc. Und für Entwickler natürlich interessant, ich habe die Möglichkeit, die gleichen Technologien und Werkzeuge, die ich für die lokale Entwicklung nutze, auch für die Public Cloud für Azure zu nutzen. Das heißt, das .NET Framework ist genauso auf Windows Azure verfügbar, wie es auch lokal verfügbar ist. Entwickler müssen sich also nicht umstellen, wenn sie für Windows Azure entwickeln wollen. Jetzt nochmal etwas kürzer, die Identity Services. Ich habe zu den Identity Services gehören das Active Directory, was ich gerade schon beschrieben habe, die Möglichkeit, Authentifizierung über dieses Active Directory abzuwickeln, also Identity Services zu nutzen. Jeder Office 365 Nutzer nutzt schon das Windows Azure Active Directory. Das ist nämlich genau das, was in Office 365 zum Einsatz kommt. Mit dem Access Control Service habe ich die Möglichkeit, weitere Identity Provider mit einer einheitlichen Schnittstelle anzusprechen, wenn also meine Webanwendung Benutzer authentifizieren soll über Microsoft Account, ehemals auch Windows Live ID genannt, Yahoo ID, Google ID und so weiter, dann kann er das über den Access Control Service sehr einfach abwickeln. Multifaktor-Authentifizierung wird auch unterstützt, sprich, wenn sich ein Benutzer mit Benutzername Passwort anmeldet, kann ich darüber implementieren, dass er nochmal zusätzlich eine SMS an ein Mobiltelefon beispielsweise geschickt bekommt und einen Code darüber übermittelt bekommt, den er dann nochmal zusätzlich eingeben muss, also über einen zweiten Zustellweg hier nochmal eine Authentifizierung abgewickelt wird. Programmierung wird so leicht wie möglich gemacht. Ich habe verschiedene Plattformen, die unterstützt werden mit Software Development Kits. Ich habe Software Development Kits für .NET, für Java, Node.js, PHP und so weiter. Es werden verschiedene Entwicklerwerkzeuge unterstützt, PowerShell, Visual Studio, Team Foundation Service, Git wird unterstützt. Das heißt, größtmögliche Flexibilität für Entwickler verschiedenster Technologien, die Anwendungen in die Public Cloud bringen wollen. Das heißt, Windows Azure keineswegs auf Microsoft-Technologien beschränkt. Dann habe ich Management, Monitoring und Autoscaling-Funktionen, die über das Portal oder auch über entsprechende Programmierschnittstellen anprogrammiert ausgeführt werden können, sodass ich meine Anwendung effizient überwachen, steuern kann. Ich kann an unterschiedliche Last meine Ressourcen anpassen, Ressourcen zuschalten, wenn die Last hoch ist, Ressourcen wegnehmen, wenn die Last runter geht. Das alles kann ich entsprechend über Management-APIs ansteuern oder auch über das Portal konfigurieren. Hier sehen wir mal in aller Schönheit alle Windows Azure Services auf einen Blick, die ich mal in drei Ebenen unterteilt habe, die hier blau markiert sind. Einmal eine Datenschicht, wo wir alle Dienste sehen, die der Datenschicht angehören. Wir haben eine Anwendungsschicht, wo alle Dienste aufgelistet sind, die in irgendeiner Form Anwendungslogik ausführen. Ich habe nicht alle davon jetzt vorhin beschrieben, würde jetzt den Rahmen auch sprengen. Dazu gehören jetzt deutlich mehr, als ich vorhin mit den Websites, Cloud Services und Virtual Machines vorgestellt habe. Wir haben den Integration Layer, wo alle Dienste angesiedelt sind, die im weitesten Sinne mit diesem Brückenschlag von der Cloud ins eigene Rechenzentrum zu tun haben. Oben auf der Client-Schicht alle Clients, die letztlich unterstützt werden von Windows Azure. Das sind zahlreiche, also angefangen von Office-Apps, Windows-Apps, Windows-Store-Apps, Phone-Apps und so weiter, browserbasierte Anwendungen, ist alles möglich. Sieht jetzt alles erstmal etwas kompliziert aus, aber Windows Azure ermöglicht es eben durch den flexiblen Einsatz einzelner Dienste auch mal klein anzufangen. Ich kann durchaus eine Website nehmen, die ihre Daten vielleicht in SQL Database ablegt und das Ganze über einen Browser Frontend, also HTML, die Funktionalitäten bereitstellt. Sprich, ich kann sehr klein anfangen, kann dann aber gezielt einzelne Dienste hinzunehmen, wenn ich zum Beispiel meine Authentifizierung meiner User sehr flexibel abwickeln möchte, über Active Directory zum Beispiel, vielleicht auch ein On-Premises Active Directory, was ich schon habe. Wenn ich darüber Authentifizierung abwickeln möchte, kann ich das Windows Azure Active Directory einsetzen oder den Access Control Service, um vielleicht jetzt Windows Microsoft Accounts auch zu unterstützen. Ich kann statischen Inhalt, Videos, Bilder, Audiodateien in Blob Storage ablegen und über die Website zugreifbar machen. Wenn ich mobile Endgeräte ansprechen möchte, kann ich zum Beispiel über die Mobile Services die Funktionalitäten der Website sehr einfach bereitstellen, sodass Windows Store-basierte oder Phone-basierte Anwendungen oder iOS-basierte, Android-basierte Anwendungen entsprechend die Funktionalitäten auch nutzen können. Wenn ich Backend-Dienste anbinden möchte, kann ich über BizTalk-Services oder den Service-Bus sehr einfach auf Anwendungsebene den Brückenschlag zu diesen On-Premises-Services herstellen, sodass meine Website vielleicht auch mal Daten eines ERP-Systems, welches lokal ausgeführt wird, anzeigen kann. Also sehr, sehr flexibel und im Endausbau können durchaus sehr, sehr viele Dienste zum Einsatz kommen, aber wie gesagt, man kann punktuell sich auch das rausnutzen, was man gerade braucht. Und Windows Azure schlägt damit genau in die Kerbe, die mit der Devices plus Services Strategie von Microsoft vorgegeben ist, nämlich die Kombination von endgerätebasierten Apps, die dann auf zentral bereitgestellte Services zugreifen. Und hier haben wir einmal die Services implementierbar über Windows Azure. Wir haben das Pluszeichen, was letztlich über die Integration-Dienste realisiert werden kann und dann eben die Unterstützung der verschiedensten Endgeräte bzw. On-Premises-Plattformen, die dann die Devices-Schicht ausmachen. So, hier habe ich jetzt noch ein paar Links mitgebracht, die für einen Start in Windows Azure empfehlenswert wären. Natürlich die Windows Azure Homepage, ganz, ganz wichtige Ressource. Dort wird im Prinzip auf alles Weitere verzweigt. Ich möchte jetzt nicht alles vorlesen, vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf eine Windows 8 App, die ich mal geschrieben habe, wo ich verschiedene Ressourcen, die sich mit Windows Azure beschäftigen, verlinkt habe, die dann auch offline-fähig Videos bereitstellt. Das heißt, wenn ich Windows 8 im Einsatz habe, habe vielleicht ein Surface, kann ich mir die Ressourcen auch runterladen und dann entsprechend über die App konsumieren. So, das soll es jetzt fürs Erste gewesen sein. Ich werde noch viele weitere Videos drehen, die sich dann rund um Windows Azure beschäftigen und das Ganze entsprechend auf meinem Blog veröffentlichen.